zwei kleine Nerds.
Hello, hello, wieder
hallo,
einmal.
Hallo, ihr lieben Nerds.
Neue Folge.
Neue Folge, neues Glück.
Neues Glück, neue Runde, neue Getränke.
Ja.
Was haben wir denn da wieder?
Warte.
Oh, jetzt mit Öffner hier. Also, es wird immer professioneller, ey.
Absolut, ja. Das hier ist ein Nastro Azzurro. Ein italienisches Bier, zu dem ich eine persönliche Beziehung habe, weil mein Vater und ich, solange ich klein war, die weltgrößten Valentino Rossi-Fans waren.
Okay.
Sagt ihr was?
Ja.
Motorradfahrer.
Achso, Motorradfahrer. Ja. Ja, okay,
MotoGP. Und dessen lebenslanger Sponsor war immer und ist vielleicht sogar auch noch heute Nastro Azzurro.
Ach so.
Und ich finde es nebenbei auch ein ganz leckeres Bier, muss ich sagen. Also Prost.
Okay, Stößchen.
Was trinkst du?
Ach, hier ganz entspannt. Ein Eistee Pfirsich von Nestle. Also, das, ja, muss nicht immer alles fancy sein. So ein klassischer Eistee tut's auch mal. Ja, was geht so bei dir? Alles fit?
Ja, alles fit, alles fit.
Ja.
Ein bisschen anstrengenden Tag gehabt, viele Meetings, viel geredet. Jetzt nochmal weiterreden. Zweite Folge heute schon aufgenommen.
Ja, okay.
Aber sonst alles gut bei dir?
Ja, eigentlich soweit so gut. Wie gesagt, gesundheitlich angeschlagen, aber das liegt einfach so kalt draußen. Ich bin froh, dass dann bald Februar und dann bald März ist und dann, dass wir hier diese Kälte-Geschichte hier mal bald durchschauen.
Ja, ich habe auch keinen Bock mehr auf -3 Grad, ernsthaft.
Ich habe aber gar keinen Bock mehr rauszugehen, gell? Also glaubst du das?
Ja, gut, also, da habe ich schon noch Bock drauf, aber im Sommer ist schon schön.
Oder beziehungsweise mein Rausgehen beschränkt sich auf raus ins Auto. Heizung an, Sitzheizung an, irgendwo hinfahren, ja, wo es wieder warm ist. Also klar, jetzt mit dem Kleinen versuchen wir natürlich trotzdem immer noch ein bisschen rauszugehen und so. Aber ich merke auch, wir gehen dann raus, um dann wieder irgendwo reinzugehen in zum Beispiel in so ein Einkaufszentrum oder so, um uns dort dann wieder aufzuwärmen.
Weil ja, einfach, natürlich.
Klar, aber -2, -3, -4 Grad, das ist eigentlich keinen Bock mehr. Also ja, geht mir. Es gibt natürlich Leute, die feiern das. Ich kann damit nicht so viel anfangen.
Und du verbringst ja, wie ich gehört habe, momentan viel Zeit in Einkaufszentren, weil du alle bald schließenden GameStops abklapperst auf der Suche nach dem besten Schnäppchen, oder?
Ja, ich habe auf jeden Fall, die haben schon geschlossen, oder? Nicht? Ja, doch. Also
Freitag, dachte ich, oder?
Am Tag der Aufnahme. Hat
uns Freitag gesagt.
Genau, ne? Also heute ist der 21. Januar, am Tag der Aufnahme. Die machen die Woche zu. Ja, wir machen am Freitag zu. Also jetzt, Leute, raus. Nee, wenn ihr das hört, ist schon im Februar.
Ja.
Aber ja, ich war ja schon jetzt da gewesen letzte Woche. Oder
du
mit
hast
dir
richtig zugeschlagen, ne?
Gab es einfach gar nichts.
Ja, hier war es ein bisschen dünner. Aber ich habe noch zwei Naruto-Figuren für, glaube ich, 30% off abgestaubt, ne? Ich glaube 30%.
Wo ich halt richtig zugeschlagen habe, war, als sie vor 2 Jahren zugemacht haben. Da gab es ja auch mal so eine Welle. Und da haben die einzelne Neuvi zugemacht.
Mhm.
Da haben die so letzten Tag habe ich nicht mitbekommen. Aber also die letzte Woche habe ich mitbekommen, da gab es irgendwie 60-70% einfach auf alles.
Mhm. Was noch da war.
Ja, und es war richtig viel noch da.
Okay,
das war
krass.
Richtig geil. Und Peter hat mir auch gesagt, am letzten Tag war dann 90% und du konntest ja auch die Einrichtungen so mitnehmen.
Ja, das war ja so krass, als wir letzte Woche da waren, die Einrichtung teilweise schon verkauft. Ne?
Die
ganzen
schon,
das ist Vitrinen, krass. Die standen noch zwar rum, aber die waren schon vorbestellt und schon vergeben. So, ne?
Und das ist vielleicht, also weiß ich jetzt nicht, woran es liegt, ob es jetzt Großstadt versus Kleinstadt ist, dass einfach in Frankfurt viel mehr los ist, viel mehr Fluktuation und dass sowas super schnell rumspricht. Und da hat schon mal einen zweiten Schnapper gemacht damals, vor 2 Jahren, in Neu-Isenburg. Im Neu-Isenburg-Zentrum, da gab es auch mal einen GameStop. Da gab es auch mal einen GameStop. Und dann bin ich einfach mal mit Mary, haben wir uns einen schönen Tag gemacht in Neu-Isenburg oder im Neu-Isenburg-Zentrum, ich weiß nicht mehr. Bin ich einfach mal rein, da gab es auch schon gute Angebote, auch so mit 30-40%, 50 oder so. Und da habe ich auch ein paar Spiele. Nur, du kannst mich gerne mal fragen, ob ich diese Spiele schon mal gespielt habe.
Hast du?
Nein, noch nicht, weil... Ja, ich habe, glaube ich, meine PlayStation in den letzten 2 Jahren irgendwie, PlayStation 4, nicht, dass ihr denkt, rennt bei mir, weiß ich jetzt, in den letzten 2 Jahren einmal angemacht oder so.
Mm.
Traurig. Muss da ein bisschen mehr Prium drauflegen.
Ja. Ich kann das voll nachfühlen, weil ich bin auch so, ich habe so ein Favorite Game und spiele eigentlich nichts anderes. Und jedes andere Game, was ich mir kaufe, liegt dann eigentlich nur in der Ecke.
Was zockst du dann?
World of Warcraft.
Achso.
Ganz Nerd-Klischee-mäßig.
Okay. Ja, voll gut.
Und was ich an der GameStop-Pleite ein bisschen, oder Schließung jetzt, die, ich glaube, online geht weiter, ne?
Online geht, glaube ich, weiter,
ja. Ja. An der Schließung so ein bisschen schade finde, ist, ich bin ja so ein bisschen im Cosplay-Game drin. Und die haben uns halt immer mal gebucht, ne? Wenn jetzt ein neues Star Wars Game auf den Markt kam, dann sind wir dahin in Stormtrooper-Rüstung mit einem Darth Vader-Kostüm und haben halt so ein bisschen Promotion gemacht für das neue Game an dem Release-Tag.
Wie geil.
Das waren bestimmt 2 oder 3 Mal in Wiesbaden beim GameStop gewesen. Und das ist halt schade, ne? Weil die waren da immer sehr, sehr offen für Kooperationen.
Okay, geil. Das wusste ich gar nicht. Eines deiner dunklen Geheimnisse.
Ja, total.
Richtig gut. Was machen wir eigentlich heute wieder?
Ich würde vorschlagen, wenn du Lust hast und wenn du nichts anderes vorhast, dann könnten wir doch heute mal über unsere Startup-Abenteuer reden.
Okay. Ja, wirklich Abenteuer.
Also, kurze Vorgeschichte. Ich war die Tage online unterwegs, ein bisschen auf YouTube, ein bisschen rumgescrollt, ein bisschen geguckt irgendwie, Zeug, so auf der Couch gehangen. Und da kommt mir ein Video unter, das hieß Pavlos Giannakis Revolution der Dating und der Online-Dating-Welt. Und da dachte ich, ja, was ist das denn für ein Video? Und dann musste ich da mal reingucken, dachte so, Pavlos Giannakis, der Name sagt dir irgendwas. Und dann habe ich so einen Pitch gesehen, der bestimmt so 15 Jahre alt war oder so. Und ja, willst du uns mal erzählen, was dahinter steckt?
Kann ich eigentlich ein bisschen was von deinem Bier haben? Ich fange heute an zu trinken. Ja, okay, dann fange ich einfach mal an. Also, gehen wir mal back in time, rein in den DeLorean und dann ins Jahr 2012, 13 so. Da habe ich gerade Master studiert und habe dann mit meinem damaligen Co-Founder Fabian, ich war dann, ich hatte meinen Bachelor schon, also Softwareentwicklung.
War noch vor der Adam-Zeit oder was?
Ja. Das war zu meinem Master, als ich den gerade fertig gemacht habe. Weil das war auch ein Thema meiner Masterarbeit. Das war meine Masterarbeit war.
Dieses, die Dating-App war deine Masterarbeit.
Ja, aber die wussten, also. Wie cool ist das, aber das habe ich nicht so thematisiert in meiner Masterarbeit, dass es ums Dating ging.
Ah, du hast immer abstrakt dann nur von den Software- und von den Marketing-Themen geredet,
Social ohne zu sagen, Media,
was das Produkt
ist. Genau, von Social Media und soziales Netzwerk und Datenbanken und so, keine Ahnung.
Was hast du für eine Note bekommen auf die Masterarbeit?
1,3, glaube ich.
Ja, siehst du, wenn oder du das Produkt genannt so hättest, wäre es bestimmt eine 1,0.
Das haben die auch gesagt.
Ja?
Ja. Die haben das haben die gesagt, die haben mich gefragt, wollen sie uns mal sagen, was sie eigentlich hier reden? Ich so, nee, würde ich eigentlich jetzt ungern so.
Ernsthaft?
Und sie so, ja, okay. Ja. Auf jeden Fall war das, unser Motto war, also ganz kurz, also ich war technisch unterwegs als Founder und Fabian als Founder war so Design, Konzept und so weiter. Mhm. Ne? Und so ein bisschen Business und so.
Und wer hat die Fake-Profile erstellt?
Und die Fake-Profile haben wir dann alle, also wir beide dann erstellt. Und zwar war das einfach so eine Plattform, damals so wie Twitter, wo du halt dann so einfach so Flirt-Tipps, ich muss so lachen, so konntest du dir dann halt so schreiben und dann so posten und dann konntest du dir halt so Listen zusammen klicken, ne, irgendwie sag, okay, ich brauche jetzt 5 Dating-Tipps für ein Date in den Bergen oder keine Ahnung was, ne, und dann
okay, konntest du halt also so Listen Vorschläge, so, was zu tun, was machen beim
ersten ja, nee, Date, sondern du, von den bestehenden Sachen, die halt da gepostet wurde, konntest du halt so verschiedene Listen dann auch mal dir zusammenklicken oder die besten Flirt-Tipps für den Coffeeshop oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall war unser Motto war Life is short, learn to flirt.
Okay, also ihr wart nur eine Wissensvermittlung.
Ja,
ihr
genau.
Ihr habt gar keine.
Nein, das war jetzt nicht so
klassisch Profil und Date ausmachen.
Nein, das nicht. Das war einfach, Dating-Tipps und sowas irgendwie an die. War eigentlich jetzt natürlich retrospektiv totaler Quatsch, aber es ist halt so lustig, wenn du mittendrin bist, so in diesen Gründen und so und ja. Boah, du denkst krass, echt, das wird so eine und jeden Freund, den du es erzählst, sind ja deine Freunde und alle so, oh ja, richtig geile Idee und so und dann bist du halt noch mehr angetrieben und ja, Auf jeden Fall, wir wurden dann damals angenommen, warum auch immer, damals beim Unibator, das war der Inkubator der Goethe-Universität, da hatten wir dann so ein Office gehabt. Das war auf jeden Fall coole Zeit. Also wir haben, also coole Zeit im Sinn, dem Sinne, weil ich habe sehr viel über das Programmieren gelernt. Mhm. Klar auch über Business und Startup und auch Design und so. Und Pitchen und eine Story erzählen. Aber einfach sehr, sehr viel über das Programmieren, weil da gab es noch nicht so diese krassen YouTube-Kurse wie jetzt und so. Und ja, da gab es, ich habe damals PHP mit Zen Framework 1 oder 2, glaube ich, war das. Und dann habe ich sie HTML, CSS und dann, glaube ich, zwar jQuery und ein ORM mit MySQL und so.
Ja.
Also, das musst du halt selber alles irgendwie auf die Kette bringen.
Ja.
Und das einfach
so. Ach, schon Spaß, so ein Ding so komplett selber aus dem Boden zu stampfen.
Das war geil. Das war richtig geil und. War
völlig egal, worum es geht. Das ist einfach ein irres Gefühl.
So. Und du saßt dann einfach, wir hatten halt einen Schlüssel gehabt, da zum Büro halt, hier in Bockenheim war das. Und dann saßen wir halt oft so abendlange und nachts noch. Und dann, ich habe dann gecodet. Er hat dann Design gemacht und Konzept und so. Hat sogar auch ein bisschen Frontend gelernt, das wollte ich sagen, Frontend gelernt und so. Aber es war schon ganz cool. Es war halt natürlich jetzt nur so eine, aber es haben wir relativ lang verfolgt, so ein Jahr oder zwei oder so, haben wir da versucht, irgendwie was zu machen.
Und was hat euch auf die Idee gebracht oder wie seid ihr beiden auf die Idee gekommen, dass die Welt jetzt ausgerechnet Flirt-Tipps von zwei Computer-Nerds braucht?
Ja, geil, gell? Also so absurd. Und es war ja nicht nur von uns die Flirt-Tipps, sondern das waren ja einfach
User-Generated Content. Ich will auch nur, wollte ich nur
ein bisschen sticheln. Genau, also hat auch geklappt, also alles okay. ich weiß nicht, ich kam dann irgendwie auf die Ideen, man ist so jung und dann ist so das Thema Frauen und Daten irgendwie so, Student und Party und dann kamen wir irgendwie darauf und dann haben wir das halt gemacht. Da war mir halt so geiles Design gemacht und Logo und sah alles richtig fresh aus und aber das haben wir dann einfach, das haben wir dann auch ein bisschen gehostet auch und so. Es lief dann auch, aber wir hatten halt keine User, ne? Also
keinen einzigen.
Ich glaube, wir hatten echt so eine Handvoll User oder sowas, keine Ahnung.
Friends and Family.
Ja, sowas, irgendwie sowas. Also das war echt.
Wie habt ihr beiden euch kennengelernt?
Fabian, ich glaube vom Party machen so. Ich glaube echt, Fabian kommt nämlich nicht von hier.
Warst du so ein Partygänger, als ich dich kennengelernt habe, warst du schon nicht mehr so ein.
Ja, ich war früher als Student, fünf bis sieben Mal die Woche.
Okay, krass.
Richtig, also wie gesagt, ohne Alkohol, gell? Also kein Alkohol.
Kein Tropfen, okay, nee, krass.
Also richtig krass, also verrückt im Nachhinein. Ja, also letztendlich natürlich Quatschidee und so, alles Quatsch, aber was halt einfach geil ist.
Ja, gutes
einfach,
Training, oder?
Ja, übertriebenes Training, also von den Coding-Skills. Deswegen habe ich auch mal in der Folge gesagt, ich hätte lieber keinen Master gemacht und hätte einfach nur zwei Jahre lang gecodet, also so Sachen gebaut, weil durch dieses Bauen, das ist so das geil. Gibt dir so
viel Erfahrung,
es gibt dir so viel einfach und
Und du bist ja auch so. Du bist ja nie, außer in dieser Situation, bist du ja nie für das ganze Produkt verantwortlich. Ne? Das ist so ein bisschen so, ne, in einem Freelance-Projekt, ne, dann bist du mal, was weiß ich, dann codest du mal, bist du mal der Admin, bist du mal der Projektmanager. Aber nur mit einem eigenen Startup bist du ja immer alles gleichzeitig. Du musst die Designs machen, du musst die Business-Strategie machen, du musst Frontend machen, musst Backend machen, musst Datenbank machen, musst Infrastruktur, Serverbetrieb machen, musst Security machen, musst Customer Support machen, musst Vertriebstermine machen, so.
Genau.
Den ganzen Lebenszyklus eines Produktes lernst du ja eigentlich nur in der Situation wirklich kennen. Ne? Und das finde ich, das gibt dir halt so unglaublich viel Erfahrung, wenn du sowas durchziehst.
100%. Also klar, ich war dann, wie alt war ich denn da halt, wie gesagt, so
16, 17?
Nee, aber so Mitte 20. Und dann hast du auch einen ganz anderen Elan, ne? Also ich bin jetzt Ende 30 und wenn ich es jetzt so vergleiche, so mit was eine Energie du da rein bist, du warst nie müde gefühlt und das.
Würdest du es jetzt nochmal machen?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht, weil die Idee so toll ist, sondern weil einfach dieser Faktor so groß, weil ich habe
das nee,
so
nee, viel. Ich meine, also würdest du jetzt noch mal nach deinen drei, glaube ich, ne, Experimenten
oder auch Startup-Gründung, vier, glaube ich, oder so.
Würdest du es jetzt noch, jetzt in deiner jetzigen Situation mit so alt wie du bist und mit der Family, die du hast und so, würdest du es jetzt noch mal versuchen? Oder
noch mal gründen, meinst noch du?
Noch mal gründen, ja.
Ich würde, also man sollte niemals nie sagen, also ich glaube, ich würde es vielleicht noch mal machen, so mit ab 40 oder so, würde ich es vielleicht noch mal versuchen.
Wenn der Junge aus dem Gröbsten raus ist.
Genau, ja, wirklich. Wenn du sagst, hey, okay, der ist dann schon mal ein bisschen raus und Kindergarten läuft oder vielleicht auch schon Schule und so. Und dann, und es gibt dann.
Ich hoffe, dass dein Sohn in 10 Jahren nicht mehr im Kindergarten ist.
Ich hoffe es auch, wie ihn. und dann, da könnte ich mir das echt nochmal vielleicht, und wenn dann halt natürlich auch der entsprechende oder die entsprechende Partner halt dann Businesspartner dann da sind und die Idee oder der Vibe und ja. Man sollte dann niemals Nein sagen, so.
Ja.
So, also ich bin da schon offen für. Aktuell habe ich gerade keinen Bock drauf. Da bin ich gerade lieber Freelancer und so. Aber ja. Und das war so mein ersten ja Gehversuche in der wirklichen Gründung, so, ne? Also wirklich in einer Gründung.
Du hast mir mal damals diesen Pitch gezeigt, also das war jetzt am Anfang natürlich ein bisschen Quatsch. Ich habe den nicht gestern zufällig beim Surfen auf YouTube gefunden. Du hast mir den mal irgendwann mal gezeigt.
Boah,
diesen Mitschnitt von deinem Pitch. Und ich weiß, habe schon verstanden, dass du den jetzt im Nachhinein peinlich findest, aber ich war echt beeindruckt damals. So mit welcher Überzeugung, mit welcher Motivation, mit welcher Selbstüberschätzung ja am Ende auch, aber die braucht man ja auch für so ein Projekt.
Muss verrückt sein, ja.
Du dich da hinstellst und irgendwie diese Idee promotest, ja, und dir einfach nichts peinlich ist und du das einfach durchziehst, so, und da voll dahinter stehst, mega cool.
Ja, vielleicht können wir das auch nochmal rauskramen, das Video. Das Internet vergisst ja nicht, und dann packen wir das mal in die Shownotes zu der Folge. Jetzt haben wir schon wieder so krass wieder von so viel von mir erzählt. Erzähl mal von dir, ey. Lass mal.
Soll ich mal auch mal eine Geschichte
raus? Erzähl auch mal was.
Ja, mein erstes Startup-Experiment war ein bisschen später als bei dir. Und zwar, also ich habe ja keinen Master gemacht, nach dem Bachelor angefangen zu arbeiten und war dann erst mal so knappe 5 Jahre angestellt und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht. Erstmal als Freelancer. Und dann hat es schon noch mal ein knappes Jahr gedauert, bis ich das erste Mal sowas probiert habe. Und für mich hat es auch, also der Auslöser war für mich auch einfach die richtigen Leute kennenzulernen. Ich habe dann in einem Freelancer-Projekt beim Kunden einen anderen Freelancer kennengelernt, mit dem es sehr gut gepasst hat, ne, so persönlich als auch inhaltlich, wir haben uns super gut ergänzt. Ich eher so Projektmanagement, ein bisschen Entwicklung, eher so Rechenzentrum, Betrieb, Server, ganz viel und auch ein bisschen Entwicklung. Also wir haben so sehr gut zusammengepasst, um irgendwie so einen kompletten Lebenszyklus einer Software halt abzudecken. Wir haben uns dann auch so zusammengetan als Freelancer, zusammen eine GmbH gegründet. Und so backuppen uns gegenseitig so ein bisschen. Ne? Ja. Wenn einer mal krank ist, wenn einer mal im Urlaub ist, ist es immer schön, wenn noch so ein Einkommen oder eine Umsatzquelle einfach da ist. Ne? Das ist einfach irgendwie ein gutes Modell, fanden wir. Und wir haben uns dann aber nicht nur mit dem Freelancing zusammengetan, sondern wir haben eine gemeinsame Leidenschaft geteilt, nämlich das Kochen. Ich koche sehr gerne, Marc kocht auch sehr gerne und Marc ist dann noch zusätzlich so ein bisschen so, also ein großer Fan von diesem ganzen, was man so Molekularküche nennt, ne? Okay. Also irgendwie mit, ich sag mal, mit dem Chemiebaukasten kochen, so, da steht er total drauf. Ne? Und wir haben auch beide einfach immer, wir sind beide sehr experimentierfreudig, ne? Also mal irgendwie ausprobieren, wie man einen Käse selber macht oder einen Schinkenreifen,
ja, einen Keller oder so.
Das so völlig unabhängig voneinander haben wir irgendwie diese Leidenschaft gehabt und haben dann uns kennengelernt und dann ist sozusagen aus diesem...
Wo habt ihr euch kennengelernt? Also
beim Kunden im Projekt.
Achso, beim Kunden im Projekt.
Ja, wir hatten tatsächlich beide am selben Tag unseren ersten Tag und wurden zusammen da zur Einarbeitung in ein Büro gesetzt. Und genau. Und genau, so aus diesem... aus dieser Vermischung, sage ich mal, von IT und Gastronomie ist dann auch unsere erste gemeinsame Startup-Idee entstanden. Und zwar Kitchen Space. Und Kitchen Space sollte sein, im Prinzip WeWork für Köche. Also WeWork, wer WeWork nicht kennt, ist ja so, kennt wahrscheinlich jeder, aber so, ne, so ein Desk-Sharing-Anbieter, also ne, praktisch Bürogemeinschaft, nur sehr flexibel. Ne? Du kannst bei denen halt einen Schreibtisch für einen Tag mieten oder für eine Woche oder ne, hast da so Großraumbüros, wo du dann irgendwie ne, einfach einen flexiblen Schreibtisch hast, kannst auch sitzen, wo du willst, ne, und die haben irgendwie da so einfach Infrastruktur, ne, Drucker, Internet, Getränke, Kaffee, und wir wollten halt sozusagen diese Idee nehmen, dass Menschen sich den Platz zum Arbeiten teilen und auf Zeit und wollten das für Köche anbieten. Und zwar so ein bisschen mit dem Gedanken an Foodtrucks.
Mhm.
Ne, wenn du einen Foodtruck betreibst, ist ja chronischer Platzmangel da drin ist eng, da kannst du vielleicht auch nicht alles machen. Ne? Irgendwie Fritteuse, so, da darfst du nur bis zu einer gewissen Literanzahl, damit da irgendwie das Ding nicht abfackelt und keine Ahnung. Ne, du bist einfach sehr limitiert in so einem Wagen oder so einem Anhänger. Und unsere Idee war sozusagen, wenn so ein Foodtruck irgendwie durch Deutschland tingelt, von Festival zu Festival oder von Markt zu Markt, vielleicht hat der Interesse daran, mal auf Zeit sich in eine professionelle Großküche einzumieten. Wir hätten dann irgendwie eine große Immobilie gemietet, sagen wir mal 600 Quadratmeter oder so, hätten einen fetten Kühlraum eingerichtet und so 20, 30 Arbeitsplätze. Arbeitsstationen und dann kannst du dir einfach eine Station mieten und du kannst dir auch Geräte dazu mieten. Ne? Du kommst dann, sagst, okay, ich brauche irgendwie 3 Stunden eine Arbeitsfläche und dann nochmal eine Nacht im Kühlraum und ich brauche einen Thermomix und einen Pürierstab und 3 Messer, keine Ahnung.
Also schon professionell ausgestattete Küchen, also
ja, genau.
Also schon so Großküchen-Szenarien.
Ja, also einfach Profibedingungen, so, ne, dass du halt die Geräte hast, die du halt als Gastronom einfach brauchst. Okay. Und dann wollten wir eben, so jetzt kommt die IT ins Spiel, dann wollten wir halt sozusagen so eine Buchungsplattform dazu schreiben, ne, dass du sozusagen, du gehst einfach auf unsere Webseite, sagst, wo ist der nächste Kitchen Space Standort, mietest dir halt komplett online, komplett digital einfach deinen Platz in der Küche, klickst dir die Geräte in den Warenkorb, die du brauchst. Ne, wenn du ankommst, stehen die dann schon bereit für dich. Zahlst per PayPal oder Kreditkarte, kriegst einen Code aufs Handy. Mit dem Code kriegst du Zugang zum Gebäude. Ne, komplett autark, komplett digitalisiert. Und der nächste Step wäre dann sozusagen gewesen, auch noch sozusagen da eine Art Franchise draus zu machen. Ne, dass wir sagen, okay, wir betreiben zwar auch unseren eigenen Kitchen Space, aber das war auch so ein bisschen Anfang Corona, ne, gerade viele
kann mich erinnern,
leerstehende Hotelküchen, leerstehende Restaurants, dass wir einfach sagen, okay, wer eine Immobilie frei hat, kann diese Immobilie bei uns auf der Webseite einfach registrieren und kann die auch anbieten als Kitchen Space.
Als Kitchen Space,
ja. Ja, und sozusagen, wenn sich dann ein Kunde in eine Immobilie einmietet, die nicht uns gehört, dann nehmen wir halt ein bisschen Provision. So, ne? Das war so die grobe Idee. Also so eine Plattform wollten wir gerne aufbauen. Und dann haben wir noch einen Freund mit an Bord geholt von mir, mit dem ich auch halt damals in der Festanstellung schon sehr viel zusammengearbeitet habe, der auch immer irgendwie Drive hatte und immer nebenbei irgendwie versucht hat, Startups zu gründen, Ideen zu verfolgen. Der war zum Beispiel einer der ersten damals, die bei diesem E-Shisha-Hype E-Shishas in Deutschland angeboten hat.
Okay, geil.
So, ne, also der hat immer irgendwie was gemacht und ist halt ja UX und UI-Designer und der hat uns nochmal gut irgendwie vervollständigt und so zu dritt haben wir dann irgendwie das Projekt gestartet Und es lief auch eigentlich eine Zeit lang sehr gut. Wir haben, hatten eine Webseite, die unser Konzept kurz und prägnant erklärt. Und wir haben eigentlich gar kein Marketing gemacht. Wir haben einfach nur diese Webseite gelauncht und wir hatten schon richtig, also Kundeninteresse. Ja, so jetzt mal zwei, drei Anfragen die Woche sind locker mal reingekommen.
Geil.
Wo wir nichts gemacht haben. Keine Influencer, kein AdWords, keine Werbeanzeigen geschaltet, nichts. Ja. Wir haben einfach nur eine Webseite erstellt. Hieß für uns, okay, die Leute googeln danach.
Ja.
Ne? Die, also wir hatten zum Beispiel eine, zwei junge Bäckermeisterinnen, die so Macarons backen und vertreiben wollten. Mhm. Die haben uns angerufen und haben gesagt, so hier, wir gründen das gerade. Ne? Wir haben irgendwie, wir wissen noch nicht, wie viel Volumen da geht. Wir hätten gerne irgendwie eine Küche, die wir flexibel auf Zeit mieten können, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt gerade viel zu tun. Wir kommen jetzt diese Woche Dienstag und Mittwoch vorbei und backen so und nächste Woche vielleicht auch mal gar nicht.
Ja.
Dann hatten wir zum Beispiel eine Hochzeitstortenmanufaktur, die haben gesagt, ich habe halt meine Woche ohne Aufträge und dann habe ich aber auch mal 5 Torten in einer Woche zu machen. Für mich macht es gar keinen Sinn, was Festes zu mieten, weil das steht dann einfach vielleicht mal 2-3 Wochen im Monat leer und ich zahle mich da dumm und dämlich. Ich will einfach flexibel sein. Ne? Also auch wirklich Leute jetzt, gar nicht mal unbedingt die Foodtrucks, an die wir zuerst gedacht haben, sondern da sind echt auch Anfragen gekommen und von, also Use Cases, mit denen wir gar nicht gerechnet hatten. So. Und die Leute haben offenbar danach gesucht. So, das war so ein bisschen die Kundenseite. Softwareseite ist ja eh klar in guten Händen bei uns. Ne? Wir haben auch schon angefangen, wir haben Designs gemacht, wir hatten auch schon so die ersten paar Views entwickelt, so eine schicke fancy JavaScript Anwendung mit diesem ganzen Inventarsystem, ne? Dass du weißt, okay, wie viele Pürierstäbe, wie viele Thermomixe, wie viele Backöfen habe ich, ne? Und dass die Leute sich dann sozusagen das in ihren Warenkorb legen können, flexibel mieten können und dann aber auch nicht mehr mieten können, wenn jetzt zu einem bestimmten Timeslot halt alle vergeben sind.
Das heißt, technisch war okay, Kunde gab es ein bisschen.
Gab Interesse.
Wo war...
Genau, dann halt noch, gibt es noch sozusagen ne, die Investorenseite. Problem für uns war halt einfach, du musst, um so eine Küche so einzurichten, dass du musst ja alle Geräte auch redundant vorhalten. Du kannst ja nicht sagen, ich habe jetzt schon einen Backofen und dann kommen aber drei Kunden und wollen was backen. So funktioniert halt nicht. Und eine Küche mit Profi-Equipment so redundant auszustatten, wie wir das gebraucht hätten, ne, und auch mit Kühlraum und Aufenthaltsraum und allem drum und dran. Wir haben damals eine irgendwie für ein Taui oder so eine Innenarchitektin beauftragt, die hat uns richtig schicke Entwürfe gemacht, wie die Location halt aussehen kann, ne? Auch so ein bisschen so ein Mix aus futuristisch und grün, also viel Glas und viel Pflanzen, so war ein super cooler Entwurf. Wir hatten auch schon in Neu-Isenburg eine Location am Start, so 600 Quadratmeter, wo wir echt genug Platz für eine coole Flagship-Filiale gehabt hätten. Aber jetzt kommt, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt komme ich zum Punkt. Das kostet halt mal, wenn du sparsam einkaufst und viele Sponsoren findest, die dir auch mal für was Name-Dropping so und eine Partnerschaft auch mal ein Gerät umsonst überlassen, bist du mindestens mal bei 200.000 Euro. Nur für die Geräte, ne? Also
für eine Küche.
Ohne jetzt Fußboden, Wände renovieren und so. Naja, eine Großküche mit so 20, 25 Arbeitsplätzen. So,
okay. Ne?
Dass halt 25 Leute parallel mieten können oder kochen können. Und wenn du das gut machst, sag ich mal, wenn du halt von allem das Beste nimmst und nicht auf den Euro achtest, dann wahrscheinlich auch irgendwie Richtung 500.000 Euro.
Ja, krass.
Ne? Also
Initialkosten sind
Gastronomen, die jetzt zuhören, werden das bestätigen. Ja, das ist einfach, ne, wer ein Restaurant aufmacht, muss halt erstmal Geld in die Hand nehmen für das ganze Equipment. So.
Ja.
Und wir hatten dann einen Caterer aus Aschaffenburg kennengelernt. Ich erinnere mich gerade nicht mehr, wie wir den überhaupt kennengelernt haben. Ist mir gerade entfallen. Durch irgendeinen glücklichen Zufall haben wir den kennengelernt und der war lange Koch in Atlanta gewesen und in den USA gibt es halt das Kitchen Sharing schon länger, das ist das längst ein etabliertes Konzept. Ne? Und der kannte das halt und hat gesagt, Jungs, finde ich cool, weiß ich, funktioniert, habe ich gesehen in den USA, so, wir machen das zusammen. Und der war eh gerade dabei, seinen Catering-Betrieb zu vergrößern.
Ja.
Caterer waren auch eine riesen Zielgruppe für uns.
Ja, klar.
weil die haben halt oft, sage ich mal, die Situation, dass sie noch 2, 3 Aufträge mehr annehmen könnten, aber sie haben halt einfach nicht die Kapazität in ihrer Küche, um noch mehr zu kochen. Für die wäre halt eine flexibel anmietbare Erweiterungsküche auch super gut. Und gleichzeitig hast du bei denen den Vorteil, dass du halt so in die Außenbezirke gehen kannst, da musst du nicht in Innenstadtlage mieten, weil die packst dann einfach in Kühltransporter oder ein Warmhaltebecken oder was auch immer und fahren halt los damit zu ihrem Event, ne? Völlig egal. Und genau, der wollte sich ohnehin gerade vergrößern und wollte sich so eine fette neue Halle mitten ins Feld setzen und wollte da halt praktisch ja einfach sich eine größere Küche hinbauen. Und der hat gesagt, Jungs, wir machen das so, die Planung für meine neue Halle, die ich eh gerade mache, da schlagen wir einfach nochmal von der Fläche her 50% drauf und dann zieht ihr euer Konzept einfach bei mir durch.
Ja.
So.
Hört sich gut an.
Und im Gegenzug wäre der halt dann Teilhaber geworden. Ne? Wir hätten dann eine GmbH gegründet und der wäre dann als gleichberechtigter Partner mit reingekommen. So. Ja, und dann kam der erste Lockdown. Und ja, wir waren dann noch auf der, ich glaube, Intergastro heißt die Messe in Stuttgart. Ich glaube, die größte Gastromesse Deutschlands oder eine der größten. Und da haben wir noch mit ihm geredet. Das war eine Woche oder zwei vor dem ersten Lockdown.
Und danach
haben wir nie wieder was von dem Typen gehört. Ja. Die ganze Gastronomiebranche ist ja untergegangen.
Ja, ja.
Und wir haben es dann beerdigt, war auch die Kundenanfragen, die wir bis dahin regelmäßig reingekommen,
keine Events,
morgen nichts mehr, niemand hat mehr gegründet, niemand hat mehr was ausprobiert in der Gastronomie.
Ja.
Also, ja, wer weiß, wenn Corona nicht gewesen wäre, vielleicht wäre das heute mein Job so.
Ja. Oder
vielleicht, aber wir waren heilfroh, dass wir einen Mietvertrag noch nicht unterschrieben hatten für diese fette Immobilie da in Neu-Isenburg.
Okay.
Wir waren auch echt mit dem Eigentümer schon gut in Verhandlungen. Ne? Das war schon sehr konkret. Der hat inzwischen auch das ganze Haus wieder verkauft. So. Der hat auch keinen Mieter mehr dafür gefunden in Corona. So. Also, ja.
Scheiß Corona.
Wahrscheinlich ganz vielversprechende Idee zum falschen Zeitpunkt.
Hat echt viel kaputt gemacht, Corona. Also muss man ganz klar sagen.
Ja.
Vielleicht gibt es ein Paralleluniversum, wo du es gemacht hast.
Vielleicht, ja.
Also.
Ja, wer weiß, vielleicht probiere ich das ja in diesem Leben auch nochmal.
Ich meine, wenn du
hört auf jeden Fall. Die hat, glaube ich, in Deutschland bisher kein anderer realisiert.
Hört auf jeden Fall plausibel an und vor allem, wenn du sagst, hey, in den USA gibt es sowas schon, ja. Also so Kitchen Sharing.
Ja.
Klingt absolut logisch.
Es gibt plausibel. In den USA sogar, das haben wir dann bei der Recherche rausgefunden, in den USA gibt es so viele von diesen Anbietern, dass es schon Standardsoftware gibt für Betreiber von Kitchen Spaces. Also
okay,
das ist wirklich schon eine absolut etablierte Idee da drüben.
Krass.
Ja. Und
war die dann geknickt?
Nee, es war ja so ein schleichender Prozess. Ne? Geknickt würde ich nicht sagen. Es zeichnete sich ja ab und es war ja auch, also ich werde es nie vergessen, wir waren damals selber im WeWork als Mieter und der David, kennst du auch noch, ne? Der hat ja so ein Pitch-Event organisiert, dass man da, also wir waren da in diesem Startup-Lab, wo du glaubst, wo du auch drin warst und der hatte so ein Pitch-Event organisiert, wo du in 90 Sekunden, glaube ich, deine Idee pitchen solltest und da waren ganz viele Investoren und ich weiß noch, wir haben das richtig, ich war super nervös, so, wir hatten das richtig gut vorbereitet, wir hatten so Roll-Ups drucken lassen, so fette mit unserem Logo drauf, wir hatten uns so in unserem Design mit unserem Logo Schürzen und Kochmützen bestellt und wir wären dann alle so in Kochklamotten auf die Bühne gegangen und ich hatte den Pitch schon richtig geübt und es war so, das ist so hart, eine Idee in 90 Sekunden zu präsentieren. Ne? Ich habe irgendwie, erster krass. Versuch waren halt 5 Minuten und dann habe ich mich mühsam auf 90 Sekunden runtergearbeitet und am Abend vor dem Pitch ruft er halt an und sagt so, sorry, Corona-Event fällt aus.
Ja,
alles da war gesagt. Halt alles tot. Ja. Ja, noch ganz spannend, was ich damals oder was mir auch seitdem immer mal wieder Leute erzählen. Also im Baskenland gibt es das wohl. Halt jetzt nicht kommerziell, sondern mehr so als Dorfgemeinschafts-Community-Institution. Ne? Also da gibt es halt ne, so eine Dorfgemeinschaft, hat halt eine Gemeinschaftsküche, die richtig gut ausgestattet und groß ist. Und halt einfach jeder im Dorf kann die halt so nutzen, ne? Und kann da sein Ding machen.
Ja.
Und dann isst man da auch gemeinsam und so. Also viele Leute, denen ich von der Idee erzählt habe, bringen das immer wieder so als, ja, so als Beispiel an, diese Community-Küchen im Baskenland irgendwie. Aber abgesehen davon, glaube ich, ist das so richtig so in Europa noch nicht
angekommen. Nee, habe ich jetzt so irgendwo in Europa noch nicht gesehen, gehört. Ich bin jetzt auch kein Küchenexperte oder in diesem Bereich da irgendwie krass aktiv. Ja. Also Coworking Space für Küchen.
Coworking Space für Köche, genau.
Ja.
Ja, und ich muss dazu sagen, hab mir, ich glaube, keine 2 oder 3 Monate bevor das Ganze den Bach runtergegangen ist, habe ich mir unser Kitchen Space Logo damals noch auf den Arm tätowieren lassen.
Natürlich.
Vielleicht habe ich damit gejinxt, wer weiß.
Wahrscheinlich hast du damit echt herbei beschworen, so ein bisschen. Ja. Ja, krass, dass es auf jeden Fall ja auch so eine technische Komponente hat. Also. Aber natürlich mehr Non-Tech-Idea. Ja. So.
Und was sehr frustrierend war, ist, wir haben halt ganz oft Termine gehabt, wo wir vor einem Gastronomen gepitcht haben, eigentlich um einen Investor oder einen strategischen Partner zu finden. Ne? Wir haben zum Beispiel auch die Firma Rational an Bord gehabt. Die hat dann gesagt, okay, wir stellen halt unsere Locations zur Verfügung, ne, als Kitchen Space. Und ihr kriegt halt noch ein paar Geräte von uns umsonst,
ja, okay,
so in eure Kitchen Spaces rein. Und im Gegenzug dafür sozusagen, also für die war sozusagen der Marketing-Effekt, wenn jetzt sozusagen unsere Kunden in deren Locations oder auch in unseren Locations deren Geräte benutzen, das war für die Grund genug, uns einfach mal halt so ein Dampfgarer im Wert von 10.000 Euro halt mal for free zur Verfügung zu stellen. Ja. Ne? Schon ziemlich krass. Und halt so Termine hatten wir viele. Und aber frustrierend oft kam es halt dazu, dass irgendwie, die haben sich halt eine Viertelstunde angehört, was wir zu sagen haben und haben gesagt, ja, ganz nett, aber könnt ihr uns eine Webseite bauen?
So geil.
So, weißt du, so, einfach Leute mit Restaurants, keine Ahnung von IT, haben keine Ahnung, wie sie an eine Webseite rein. Ja, lad die Jungs mal ein. Ja, die erzählen uns irgendeinen Scheiß. Ja, komm, die sollen uns eine Webseite bauen.
Die sollen uns eine Webseite bauen, geil. Ja.
So frustrierend. Ich glaube, das hast du auch schon erlebt.
Ne? Das habe ich auch schon erlebt.
Ja, das ist, die Gastronomie ist eine spezielle Branche. Ja,
ist eine Welt für sich.
Es sind auch viele konservative Leute unterwegs, das ist meine Erfahrung aus der Zeit. Also viele Leute, die sich gar nicht auf so eine Idee einlassen können, weil so haben wir schon immer anders gemacht.
Genau.
Das setzt sich nie durch. So. Erstaunlich viele Leute, also hätte ich vorher nicht gedacht.
Kann ich mir vorstellen, dass es schon zu innovativ ist, die Idee für die.
Ja, für viele war das ja.
Ja.
Ja, das wäre so
dein
mein Abenteuer Nummer 1.
Abenteuer Nummer 1.
Und ich habe gehört, du hast da noch auch noch mal sowas gemacht,
ich hab so auch noch,
mit so Influencern,
nee, also,
mit,
warte mal.
So,
ja.
Mit so Trinkflaschen, so hast du Bock, ja, da mal was drüber zu erzählen?
Erzähl ich gleich, weil ich hatte gerade noch mal Klick gemacht. Ich habe davor noch was anderes gemacht.
Vor Flirtshare noch?
Nee, also zwischen Flirtshare okay. Und Duel habe ich
gemacht. Okay.
Und zwar bin ich dann, wir waren ja dann in diesem Inkubator-Space.
Ja.
Dann gab es halt, das war ganz cool auch sowas. Dann würde ich auch immer jedem empfehlen, irgendwie in so einen Inkubator zu gehen. Weil man einfach so viele schlaue Köpfe irgendwie da hat und junge, motivierte Menschen. Da habe ich halt 2 Jungs noch kennengelernt. Mhm. Der war halt einen Entwickler gesucht. Und da habe ich gerade mit Flirtshare aufgehört.
Ja.
Und diese, er will jetzt nicht bei uns mitmachen und so. Und die haben, was die gemacht haben, die Jungs. Da war ich auch nur ganz kurz dabei, so. Das war so 2-3 Monate.
Okay.
Hat dann einfach Menschen nicht mehr gepasst. Aber das Geile war einfach, das war eine Musiklehrervermittlungsplattform.
Okay.
Astufia.
Davon hast du mir noch nie erzählt.
Ja, habe ich, genau. Also das war auch nicht so groß, ne? Also Asturia hieß es.
Asturia, okay. Ja.
Und es gibt es auch gar nicht. Und also, das hat nichts nicht geklappt. Aber auch ähnlich wie bei dir, diese auf USA, also in den USA, auf USA, in den USA gab es die Idee schon. Also gab es sowas schon und ja. Konntest du halt in so ein Suchfeld dann eingeben, hey, ich will Gitarre lernen in Frankfurt, welche Lehrer gibt es? Und dann habe ich halt das Backend gebaut und ja, die ganze Applikation. Und dann habe ich halt schon einen ganz anderen Text-Stack gehabt. Dann habe ich dann auf Symphony gesetzt. War richtig geil dann. Es war dann so richtig so Augen öffnen. So, boah, krass, ey. Was habe ich denn? Warum habe ich den Cent benutzt davor? Auf jeden Fall haben wir da ein bisschen, habe ich da ein bisschen coded, nebenbei gefreelanced, also hauptsächlich gefreelanced und dann mit dem was gebaut, so 2 Tage die Woche oder 3. Ja, aber es hat einfach menschlich nicht gepasst und dann sind wir auseinander so ein bisschen. Und die haben dann jemanden versucht, der das irgendwie zu Ende baut, aber hat niemanden gefunden. Mhm. Und ja, und das war halt eigentlich so meine zweite Erfahrung, so ein bisschen in diesem Startup-Business-Ding. Das war jetzt nicht.
Warst du da auch in Verantwortung, also in Gründungsverantwortung, oder haben die dich
wir wollten als
Freelancer geheiert?
Nee, also wir wollten dann auch gründen und so.
Ach, ihr wart noch vor der offiziellen Gründung.
Genau, wir haben einfach zusammengearbeitet, ne, und hatten dann auch vor zu gründen gehabt, aber es hat auch, wie gesagt, dann letzten Endes zum Glück nicht gegründet, und weil es einfach menschlich dann nicht gepasst hat, so ein bisschen. Dann habe ich gesagt, nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und dann habe ich Adam kennengelernt, weil er auch im Inkubator war.
Ah, okay.
Weil
Was hat er gemacht zu der Zeit?
Er hat damals so kleine Medizinflächen, auch mit einem zweiwandigen System, auch Patent und so. Und das hat er so irgendwie versucht, dann an den Mann zu bringen, über Pharmafirmen und so. Da habe ich halt ihn kennengelernt. Und genau, dann hat er mir halt mich gefragt, ob wir nicht was zusammen machen wollen.
Ja.
Beziehungsweise, ob ich halt quasi bei ihm einsteige. Genau, und dann Rest eigentlich Geschichte. Ne? Also wir hatten dann mit Adam, sind wir dann irgendwann raus aus dem Inkubator, oder wir mussten dann raus, da sind wir in so eine Garage rein, also literally, das war eine Garage. Dann hat es in der Garage irgendwie, da hat es geregnet, da stand überall Wasser und überall waren irgendwann Ameisen auf meinem Keyboard und dann hat er gesagt, ey Adam, wir müssen hier raus. Spätestens wenn Ameisen über meinem Apple-Keyboard laufen, dann ist das ein Zeichen.
War das in Rödelheim? Oder?
Nee, es war in Bornheim.
In Bornheim. Ach, hier beim... Ja, ich weiß wo, okay.
Genau. Und da drin war das. Und da war dann auch Eob und Alex und so... Ich hab nur Eob und so Prakti auch. Ich weiß, also ich krieg's auch nicht mehr ganz so alles zusammen. Da haben wir also, Adam hat Business studiert. Und ich halt
Business als Blut. Kannst du auch nicht lernen.
Und dann kannst du, und ich halt als Techie, und dann haben wir jetzt ein paar Jahre lang halt, haben wir einfach so ein bisschen Influencer-Marketing, E-Commerce-Shop, wie sagt man, Supplements, Shaker, eine Bottle hatten wir verkauft, ein bisschen Kosmetik auch, lief auch gut, Tee, aber einfach wiederkehrende Konsumgüter, so ein bisschen in diesem Lifestyle-Fitness-Bereich. Über E-Commerce, und das haben wir halt einfach jetzt jahrelang gemacht mit Adam. Lief auch ganz gut. Hat noch ein Team, remote, alles auf Englisch. Und da hatte ich auch so da gab es halt nicht so viel technisch einfach auch zu machen. Wir hatten halt einen E-Commerce-Shop, der lief dann halt so ein bisschen. Und mit Amazon zusammen kooperiert. Aber da habe ich auch, keine Ahnung, jetzt sowas wie mich dann um alles Mögliche gekümmert. Ne? Also irgendwie Übersetzungen, Produktbeschreibungen, ja. Influencer, Strategien, Ads, ne, also wie Amazon Ads, Facebook Ads und so. Also
ich weiß doch, du hast damals relativ viel dran gearbeitet, so das so zu automatisieren, dass eure Produkte automatisch bei Amazon eingestellt werden. Ne?
Ja.
Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber
Ich habe ja auch so ein schlechtes Gedächtnis.
Du hast da eine Zeit lang relativ viel dran gecodet, einfach so diesen ganzen Prozess zu automatisieren. So
ja, da haben wir auch viel automatisiert. Also, dass dann so Sachen wie jemand bestellt halt was irgendwo in Europa und dass so halt dieses Fulfillment komplett automatisiert wird mit einer API hinten dran und dass du da nicht viel manuell. Aber ich weiß noch, am Anfang ist dann Adam und ich sind dann hier über den Campus.
Ja.
So, es gibt auch noch so ein Bild irgendwo, wo ich dann so hier über die Bockenheimer Warte laufe und mir die Pakete über den Kopf gehen und Adam mir gesagt hat, wo ich jetzt so lang muss und dann sind wir halt zur Post oder so. Die Dinger gab es auch und wir sind auch damals...
Also habt ihr selber Fulfillment auch gemacht?
Ja, wir haben damals auch B2B versucht, viele. Ja, okay. Also wir sind dann einfach zu Stores mit dem Corsa von meiner Mom gefahren und dann Adam mit seinen Sales Skills dann und so weiter. Und es war auf jeden Fall richtig gut. Also als Team haben wir uns gut ergänzt von verschiedenen Denkweisen und Ansichten und so. Es war richtig gut. Und von den verschiedenen Soft Skills auch. Ne? Ja. Also einmal eher Tech, einmal eher businesslastig, Strategie. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wir hatten dann, ich weiß nicht, auch mal irgendwann ein Team gehabt von 6, 7 Leuten oder so, die dann alles Mögliche gemacht haben, von Übersetzungen zu Influencer-Marketing, zu Produkttestern. Und also das war, hatten wir schon so eine kleine, so eine kleine Automatismus oder kleine Fabrik so gebaut. Ne? Yeah. Also tust du irgendwie oben eine Idee rein.
Eine gut geölte Maschine.
Also du tust oben irgendwie so ein neues Produkt rein und dann rattert es da in den Köpfen in allen und jeder macht da irgendwie Design und Texte und Research dazu und Kunden und ne. Das war auf jeden Fall richtig gut gewesen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ging jetzt auch gar nicht mal so kurz. Also es ging schon auf jeden Fall ein paar Jahre. Und wir hatten halt, was halt schon cool war, wir hatten halt damals schon remote gearbeitet. Vor Corona, vor allem. Mhm. Also unser ganzes Team war remote. Und zwar das so egal, ob die Leute bei uns gesessen haben oder wir hier im Büro waren oder zu Hause oder so. Wir hatten damals schon so ein Mindset gehabt, so, ja, mach einfach so, wo du halt Bock hast. Und so haben wir halt damals auch Eob kennengelernt, Alex und so. Und so hat schon so ein bisschen der Kreis hat dann angefangen, sich zu vergrößern, sag ich mal. Und genau.
Ja. Ihr habt damals relativ schlau Marketing gemacht. Ne? Ihr habt nicht viel Geld für Marketing ausgegeben. Nee. Und ihr habt aber trotzdem sehr effektives Marketing gemacht.
Genau, wir haben halt so Influencer-Marketing gemacht. Und zwar aber eher so im, was heißt, kleinen Stil. Aber wir haben jetzt
also nicht Leute mit wenig Followern.
Genau, wir haben jetzt nicht Ronaldo genommen oder so, sondern wir haben halt Leute genommen mit so 1.000 Followern oder 5.000 Followern oder 10.000 Followern.
Okay.
Oder auch mal 20.000 Followern. Und das multiplizierst du halt dann mal 100. Und dann hast du auch deine Reichweite, ne? Also, und
die haben einfach alle mal eure Marke in die Kamera gehalten.
Genau, die haben halt
aber alle, jeder Einzelne hat nicht viel gekostet dadurch.
Genau, richtig, exakt. Und die waren halt natürlich dann entsprechend hatten wir eine Liste, wer postet wann was und jeder musste halt irgendwie einmal am Tag oder einmal in der Woche oder keine Ahnung, was posten, was machen, was tun. Und was halt interessant war, einfach je kleiner der Influencer war, desto dankbarer war er und je größer er wurde, dann wurde halt richtig, also es gab natürlich auch Ausnahmen, so, aber so kann man das schon so sagen, dann wollte niemand mehr Geld oder so. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwie die Nische, also der Cap war so bei, ich glaube, so 10.000 Followern, 15.000.
Habe ich auch mal gehört, so ab 10.000 fangen die an, ernsthaft Geld zu nehmen.
Genau. Und
wahrscheinlich ist das schlau, da drunter zu bleiben.
Genau, und dann kannst du denen halt auch,
was du machst.
Kannst du denen auch einen Affiliate-Link geben über deinen Shop und so, und dann verdienen die halt mit und so eine Win-Win-Situation und das war auf jeden Fall ganz gut gewesen. Genau, und so haben wir das halt jetzt einfach ein paar Jahre gemacht, die Geschichte. Und genau, also das war jetzt so die zweieinhalbste Erfahrung, dritte oder so, wie auch immer, die aber keine so krass technische Natur war, ne? Also wie die erste.
Ja, gut, klar, aber es ist ja die Startup-Folge und nicht die IT-Startup-Folge.
Ja, stimmt. Was ging bei dir nach Kitchen Space?
Ja, nach Kitchen Space ging bei mir Medicalytics.
Das ist schon öfter mal jetzt in den Folgen.
Das ist schon einmal gefallen. In der Fail-Folge habe ich jetzt Spoiler, schon erzählt, wie ich das Startup zerlegt habe. Das heißt, ihr wisst schon, dass es nicht erfolgreich war. Von daher spare ich den Teil jetzt so ein bisschen aus. Ja, genau. Also Situation war, es war im Prinzip auch wieder die Kitchen Space Konstellation plus aber noch ein vierter Mitgründer, ein alter Schulfreund von mir, der kam und sagte, hey, ich habe hier lange irgendwie in der Branche gearbeitet und ich habe hier eine coole Idee zum Thema Datenanalyse. Ja, und ich mache das hier irgendwie seit Jahren als Berater, ne, händisch in Excel. Und ich glaube aber eigentlich, man könnte das automatisieren und du kannst auch Software, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen. So.
Ja.
Und es war halt, also so, ich sag mal, ne, Machine Learning-Bereich, also Forecasting-Algorithmen. Und das habe ich jetzt auch lange nicht gemacht, aber in der Uni war das so, oder im Bachelor war das so ein bisschen meine Spezialisierung. Ja, das, also fand ich auch immer super spannend, den Bereich so, ne, die kannst halt einfach, mit Statistik und mit Mathematik die Zukunft vorhersagen und ja, das ist relativ akkurat, so wow, was, wie krass, ne, ja, das, also der Gedanke hat mich schon immer fasziniert. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben halt erstmal geguckt, ne, was gibt es so für Daten da draußen, was für Datentöpfe haben unsere potenziellen Kunden, kommen wir for free an so Daten ran, um mal einen Prototyp zu machen, mit dem letztendlichen Ziel, sozusagen für unsere Kunden die Vertriebsstruktur zu optimieren. Ja, mhm. Das heißt, wir gehen sozusagen, ne, also die haben Vertriebler und die Vertriebler sprechen wiederum dann mit deren Endkunden. Und wir haben dann zu unseren Kunden gesagt, okay, wir brauchen zwei Dinge von euch. Wir brauchen eure Marktanteile, ja, möglichst hoch aufgelöst, also idealerweise pro Kunde, also pro Endkunde, aber auch pro Postleitzahlgebiet. Ne? Das ist dann auch so eine rechtliche Frage. In Deutschland geht es halt aus Datenschutzgründen nur pro Postleitzahlgebiet. In anderen Ländern geht es halt, ne, hoch aufgelöster. Das ist die eine Säule, die wir brauchen. Und die andere Säule, die wir brauchen, ist sozusagen eure Vertriebshistorie. Ne? Also wann habt ihr wie mit welchem Kunden interagiert und wie oft? Ne? Habt ihr, wie viele E-Mails habt ihr geschrieben? Wie oft habt ihr angerufen? Wie oft wart ihr vor Ort? Und dann im Prinzip diese beiden Datentöpfe in eine Modellgenerierung reingeworfen, die dann versucht hat, Korrelationen zu finden und zu sagen, okay, also wenn du bei dem Kunden was machst, reagiert er positiv darauf, wenn du bei dem Kunden was machst, reagiert er eher negativ darauf. Und dann haben wir das Ganze sozusagen auf nationaler Ebene für den Kunden optimiert, ne, und haben also sozusagen auf der nationalen Ebene gesagt, okay, ne, also keine Ahnung, zieh mal drei Leute aus Hessen ab und schick davon zwei nach Bayern und einen nach Brandenburg, jetzt doof gesagt als Beispiel. Das so auf der Makroebene und aber auf der Mikroebene auch richtig Callpläne gemacht. Ne? Also wir haben denen dann richtig Empfehlungen ausgespuckt, okay, bei diesem Kunden bitte nicht öfter als einmal im Monat anrufen und bei diesem Kunden funktionieren E-Mails am besten und hier bitte hinfahren, der Kunde springt nur auf persönliche Besuche an. So. Das war die Idee und wir haben halt, habe ich ja in der Fail-Folge schon erzählt, haben lange Zeit geglaubt, dass das relativ gut funktioniert, ja. Und haben dann relativ spät gemerkt, dass aufgrund eines Bugs in der Software sozusagen unsere Modellevaluation falsch war und dass unsere Modelle weit weniger zuverlässig vorhersagen, als wir das geglaubt haben. Erzähle ich jetzt nicht nochmal, was
genau
Hintergrund da war. Ne? Das könnt ihr euch gerne nochmal die Fail-Folge anhören. Und ja, waren dann einfach in der Situation, wo wir, ja, also wir hatten zu dem Zeitpunkt schon fünf auch namenhafte Kunden gewonnen. Also
und die fanden das auch geil. Also
die fanden das mega geil, ja. Und also große Konzerne, richtig weltweit bekannte multinationale Konzerne, die halt unsere Lösung so aus so einer 4-5-Mann-Bude aus Frankfurt irgendwie so kaufen krass wollten. So, das war natürlich auch mega spannend so und das war richtig krass.
Ja.
Und wir waren bei denen schon. Also bei manchen hatten wir schon ausgeliefert, bei manchen hatten wir teilweise ausgeliefert. Ne? Kunden haben dann auch teilweise mal gleich irgendwie für 4 Landesorganisationen bei uns eingekauft. Ne? Da hatten wir dann, was weiß ich, 2 Länder schon ausgeliefert, 2 noch
krass,
nicht.
Ja.
Ein paar waren noch in der Pipeline und teilweise haben Kunden an dem Punkt, an dem wir den Bug entdeckt haben, waren auch schon drauf und dran, Personalentscheidungen aufgrund unserer Empfehlungen zu treffen. Ne? Also sprich, Leute einstellen oder sogar Leute entlassen.
Ja.
Na, wir haben dann halt direkt halt einen Rückruf gestartet und haben halt alle Kunden informiert und so und waren sehr transparent damit, dass das jetzt auch ein Fehler ist, der nicht in 3 Wochen, sondern wahrscheinlich eher in 6 bis 9 Monaten nur zu beheben ist, wenn er überhaupt zu beheben ist, weil wir nochmal komplett neu evaluieren mussten. Gibt es ein zuverlässiges Modell für die Vorhersage, die wir halt machen wollen, ne? Oder gibt es das gar nicht? Ja, wir haben halt aufgrund des Bugs geglaubt, es gibt so ein Modell, aber wir hätten es jetzt nochmal neu evaluieren und analysieren müssen, ne? Nochmal eine neue Methodik finden. Ja, das ist dann relativ abrupt zu Ende gegangen. Wir haben auch immer noch damit zu tun. Also die Firma ist momentan, steht im Handelsregister als I.L. in Liquidation.
Mhm.
Wenn man eine GmbH oder generell eine Kapitalgesellschaft auflösen will, gibt es auch wie in einer Ehe oder in einer Scheidung ein Trennungsjahr.
Ja.
Muss da erstmal nochmal ein Jahr abwarten, ob noch Kunden oder Lieferanten Forderungen stellen, bevor man liquidieren darf. Das ist jetzt im Februar soweit. Ja, es war eine mega krasse Zeit, es war mega intensiv, es war eine 80-Stunden-Woche an der anderen. Ich habe mich komplett überschätzt in dem, was wir ausliefern können. Ja, wir haben, also wir waren sehr schlecht sozusagen darin, wie viel manueller Aufwand wir für das Rollout von einem Kunden brauchen, ne? Weil du musst, also wir haben praktisch individuelle Vorhersagemodelle für jeden Kunden gerechnet. Wir haben von denen halt Berge an CSV-Dateien bekommen, die wir erstmal auf unser Standard-Datenbankschema umrechnen mussten. So. Also wir haben locker 3 Monate gecodet, um halt einen Kunden auszuliefern. Ja. Und wir waren halt 2 Fulltime-Entwickler im Backend. Ne? Eine Kollegin noch, habe ich ja auch schon mal erzählt, in der Fail-Folge. Und ich. Und also der nächste Schritt wäre definitiv gewesen, jetzt nicht mit klassischen ML-Technologien, sondern eher mit Deep Learning daran zu gehen. Ne? Ja. Also Deep Learning ist ja, wo dann, ich sag mal, bis zu einem gewissen Grad das Modell oder die Maschine sich selber trainiert.
Ja.
Ja, und nicht mehr so viel händische Arbeit in die, ne, zum Beispiel diese Neuromodelle, ne, die so das menschliche Gehirn, sage ich mal, nachbilden, so in der oder ungefähr nachbilden in der Art, wie sie funktionieren. Sowas hätten wir auf jeden Fall als nächsten Schritt angehen müssen und das stand auch in der Pipeline, ne, damit wir sozusagen die Zeit runterbekommen, um einen Kunden aufzusetzen und das Ganze so ein bisschen mehr in ein Self-Service-Produkt zu verwandeln. Das wäre inhaltlich auch noch mega spannend gewesen, wir haben es jetzt halt leider nicht mehr ausprobieren können. Aber der Bedarf für diese Technologie war da. Es war eine mega gute Zeit, ich habe extrem viel in Vertriebsterminen gesessen, war sehr nah am Kunden dran und habe auf der anderen Seite aber auch, sag ich mal, sehr viel vom Produkt entweder selber entwickelt oder zumindest konzipiert. Ja, wir hatten eine Agentur, ein kleines Team fürs Frontend. Backend habe ich lange Zeit selber gemacht, wie gesagt, dann später zu zweit. Und einer Mitgründer hat halt so das ganze Thema Deployment, Serverinfrastruktur, ne, auch Automatisierung, Ansible und so, das komplett verantwortet. Dann war auch der UI-Designer aus dem KitchenSpace-Projekt war auch wieder mit an Bord, hat wieder wunderschöne Designs gemacht. Dann der dritte Mitgründer, mein alter Schulfreund, der hat halt, ne, so den ganzen Business Case mitgebracht, die Connections in die Industrie, so, ne, überhaupt erstmal den Need, ja, dass sowas halt gebraucht wird, ja, und so. Ja, also wir waren echt eine coole Truppe und haben halt wirklich so den kompletten oder alle Skills so abgedeckt, die du für so ein Produkt brauchst, und es hat echt mega Spaß gemacht. Ich habe mich selber ein bisschen aufgerieben da drin, ich war dann nach den 2 Jahren auch echt kurz vorm Burnout und hab danach erstmal 4 Wochen gar nichts gemacht, als das Ding in die Brüche gegangen ist. Und ich weiß ja nicht, wenn es mir gesundheitlich besser gegangen wäre zu der Zeit, vielleicht hätten wir auch nochmal einen zweiten Versuch gestartet und gesagt, komm, Bug ist Bug, wir probieren das nochmal. Ne? Die Investoren wären sogar an Bord gewesen, die hätten das mitgetragen. Aber es musst du ja aus einer Position der Stärke heraus machen. Das kannst du ja nicht machen, wenn du schon irgendwie... Nee,
wenn du schon kurz vor
dem Burnout bist. Ja, ne? Und das war ich definitiv da. Ja, von daher war eine intensive Zeit. Ich habe meine Eigentumswohnung in dem Projekt versenkt.
Okay.
Ich habe dann halt irgendwann aufgehört zu freelancen. Ja. Ich habe 1,5-2 Jahre halt von Ersparnissen gelebt und dafür meine Wohnung verkauft. Weil wir aber auch einfach alle dran geglaubt haben.
Ja, ne?
Das war so, wir waren alle so 100% committed und haben gesagt, wir probieren das jetzt ganz oder gar nicht. Und wenn du in so einem Team arbeitest, das macht einfach mega Spaß. Ne?
Ja,
wenn so alle dahinter, es gibt ja auch so diese, ich sag mal so, diese Teilzeitgründer, die sagen so, ne, ich mach das mal abends und am Wochenende
genau.
Und behalte aber eigentlich meinen normalen Job erstmal.
Und dann mal schauen.
Ich mach den Absprung erst, wenn ich mir sicher bin, dass es läuft. Finde ich immer so ein bisschen zweifelhaft, weil es so,
Es kann ja nie laufen, wenn du nie richtig dran arbeitest.
Damit es erfolgreich wird, musst du den Schritt irgendwann einfach riskieren, auch wenn du nicht sicher weißt, wie es ausgeht. Ne? Und von daher, no regrets. Also es war eine geile Zeit. Ich habe so viel gelernt, technologisch, aber auch über mich und über meine Mitgründer und darüber, wie man ein Unternehmen aufbaut, wie ein Team funktioniert. Und habe ich ja in der Scrum-Folge auch erzählt, ne? Überhaupt zum ersten Mal so richtig unabhängig von einem Kunden ein eigenes Team aufgebaut und selbst von A bis Z den Arbeitsprozess bestimmen, so wie ich ihn sinnvoll finde und nicht wie ohne Constraints vom Kunden, der mir sagt, was er gerne an Elementen drin haben möchte und Scrum und Kanban und hast du nicht gesehen. Auch mega lehrreiche Zeit in der Hinsicht und auch nochmal viel darüber gelernt, wie ich eigentlich wirklich gerne arbeite und halt auch einfach viel reflektiert, was ich so gelernt habe, ne, in meiner Laufbahn über Scrum und über Projektmanagement und was davon ich wirklich sinnvoll und nicht sinnvoll finde. Also mit anderen Worten, geile Zeit und war jeden Cent wert, den ich da drin versenkt habe, und würde ich jederzeit wieder machen. Jetzt erstmal gerade nicht, weil jetzt bin ich gerade sehr froh zu freelancen in einem guten Projekt, wo es sehr geordnet und strukturiert abgeht und wo jetzt einfach gerade mal so ein bisschen so jetzt für die nächsten 2, 3, 4 Jahre habe ich jetzt bestimmt erstmal so genug Risiko und Experiment gehabt, so. Aber wenn ich jetzt nochmal an dem Punkt stehen würde und entscheiden müsste, mache ich das oder mache ich das nicht, dann würde ich das auf jeden Fall jederzeit wieder machen, so. Also wenn die Bedingungen noch mal so sind, ne? Das Team, die Idee, wenn alles noch mal so passt.
Cool. Man soll niemals nie sagen.
Nee, auf jeden Fall.
Also.
Das stimmt.
Vielleicht machen wir auch noch mal was zusammen.
Ja, vielleicht.
In so, was habe ich gesagt?
Ja, auch in wir so machen zwei, ja, also zwei, unser, der Podcast ist ja auch so ein bisschen unser gemeinsames Startup, oder? Also
das stimmt schon.
Ist jetzt auch, wir haben hier nicht so die riesen Ambitionen, was daraus werden soll, aber es ist einfach auch mal wieder ein gemeinsames Projekt mit dir.
Definitiv.
Super schön.
Definitiv. Nee, Respekt, ey. Also viele Höhen, aber auch Tiefen. Und das ist halt das Krasse bei so Business-Startup, ne? Also du hast diesen von Motivation getriebenen Raketenantrieb.
Ja.
Und dann auf einmal crashst du so, bam. Und dann
klar.
Du hast halt alle möglichen Emotionen immer mit dabei und du kriegst auch immer alles direkt ab.
Also. Wie oft ich nachts im Bett gelegen habe und wir hatten ja allein, also wir hatten einen Grant von AWS und wir haben jetzt unsere Server nicht oder nur, ich glaube nur die Firewall, aber so die, ne, AI, ML ist ja super rechenintensiv, ne, wo es irgendwelche NVIDIA, Tesla, GPUs und so.
Ja.
Und wir hatten, wie gesagt, wir haben das nicht bezahlen müssen, weil Amazon uns das gesponsert hat. Wir waren da in so einem NVIDIA-Inkubator-Programm und so.
Ja.
Darüber haben wir das gesponsert bekommen. Aber wir hatten da am Ende schon eine Monatsrechnung von 20.000 Euro für die Server. Ne?
Krass.
Und dann, wir haben halt nicht von Anfang an einen Grant für den kompletten Betrag bekommen, sondern wir haben immer so 5.000 Euro bekommen. Okay, wenn ihr die 5.000 verbraucht habt, dann geben wir euch 10.000.
Nochmal mehr, genau.
So, dann geben wir euch 50.000, verbraucht ihr. Und dann geben wir euch 100.000. So, das wuchs immer so in Paketen. Das heißt, ich habe dann einfach manchmal nachts im Bett gelegt mit dem Gedanken, fuck, wie wollen wir diese Amazon-Rechnung bezahlen, wenn wir dieses Grant jetzt nicht bekommen?
Wenn wir nicht.
Weil wir haben noch nicht so viele Kunden, dass wir sozusagen diese Servermaschine, ne, wir haben am Anfang auch erstmal entwickelt, dass es funktioniert. So optimieren kannst du später machen.
Immer noch.
So macht man ja auch einfach so. Ne? Hauptsache es läuft erstmal. so und effizient kann man dann immer noch gucken, wenn es läuft. Und dann liegst du da im Bett und denkst so, fuck, wenn wir jetzt dieses Grant nicht bekommen, wie sollen wir diese 20.000 Euro im Monat aufbringen? So, und dann, das ist ja so ein total nutzloser Gedanke.
Ja.
Der bringt dich ja null weiter. Und wenn du einfach sozusagen am nächsten Morgen aufstehen würdest, würdest du es kurz mit deinen Mitgründern besprechen. Ja, dann findet man halt eine Lösung. Es ist eine Diskussion von 10 Minuten, fertig, nächstes Thema. Aber du liegst dann 4-5 Stunden im Bett und kannst nur an diesen einen Gedanken denken und schläfst nicht ein. So, ne? Boah, das ist schon echt so, Gründen ist echt eine Gefühlsachterbahn, wirklich.
Ja,
das,
ja, definitiv.
Das ist schon krass zwischendurch, wirklich.
Definitiv. Also,
ja, und dann sind auch einfach ja so Menschen abhängig von den Entscheidungen, die du triffst. Ne? Wir hatten dann, also die externen mitgerechnet, am Ende einfach so auch drei, vier Angestellte. Ne?
Ja.
So, also jetzt nicht alles wirklich Festangestellte, aber ne, Freelancer, aber einfach 3-4 Leute, die sich darauf verlassen haben, dass sie nächsten Monat noch Geld von uns bekommen.
Ja, genau.
Und dass wir da verantwortungsvolle Entscheidungen
richtig, treffen, was dass das Geschäftsmodell angeht. Verlassen, dass du weißt, was du machst.
Das ist auch ein Gedanke, der ist nicht immer einfach auszuhalten.
Ja, so. Ja, ist schon heavy.
Ist schon, ja.
Also Respekt auch an alle, die dann irgendwie, weiß ich jetzt nicht, 50 oder 100 oder mehr Mitarbeiter haben. Also eine Last du da trägst, weil jeder, ich sag's halt, hab's immer so gesagt, jeder hat ja seine persönliche Story. Es ist vielleicht der Mitarbeiter, aber der hat noch eine Familie. Die verlassen sich auch auf ihn, dass er am nächsten Monat auch die Kohle nach Hause bringt für die Familie und so. Also das ist ja so eine Kette so von Verantwortung, die so lang ist mit so Mitarbeitern. Ja, crazy. Crazy.
Ja. Willst du noch eine zum Abschluss raushauen?
Ja, so eine, ich mach's, was ist kurz, aber ja, also wir hatten dann auch mal ein bisschen so wie wieder Busy Tech gemacht.
Busy Tech nochmal.
Busy Tech so nochmal. Haben wir so eine Flutter-Applikation geschrieben. Ist auch geil, ey.
Für jetzt den geneigten Hörer, der nicht weiß, was Flutter ist.
Achso, das ist so eine Programmiersprache. Also sorry, ist ein Framework in einer Programmiersprache, die nennt sich Dart. Und damit kannst du, ist das eine hybride App? Also du kannst dann Apps bauen mit einer Codebasis für beide Plattformen.
Android und iOS.
Ja, mittlerweile ist es so geil. Das ist so krass, das Framework. Das kannst du auch jetzt für Windows machen und so. Und auch für Web und so. Das ist ein Framework von Google.
Mhm.
Geht auf jeden Fall ab durch die Decke. Und damit haben wir dann angefangen. Also eine mobile App gebaut. Es ging so ein bisschen so Richtung, ja, einfach so Content sich anschauen, so aus dem Internet so ein bisschen. Richtung TikTok, Insta, so die Geschichte, dann hinten mit Ads und sowas. War auch ganz cool. Wir hatten dann mit...
Also ihr wolltet ein Social Network bauen.
Genau, so eine Firebase-Applikation hinten dran gebaut, mit MLKit, mit dem Ad-System, also Google, wie hieß denn das? Google AdSense und so, wo du dann halt die Ads dann da drin hast. Ich habe die ersten Gehversuche dann mit Flutter gemacht. Kommt eigentlich aus der PHP-Welt. War ganz cool. Wurde es halt immer größer. Dann hatten wir auch schon so ein, zwei Entwickler mit reingeholt, die wir dann so offshore hatten und auch nearshore. Genau, auch wieder aufgebaut. Dann, wie du auch sagtest, dann geschaut, wie wollen wir arbeiten? Agil, Kanban oder Scrum, wir haben dann so Kanban gemacht mit Dailies und hatten dann auch wieder ein bisschen sowas mit Influencer-Marketing auch wieder versucht, ne? Also was wir dann auch gelernt hatten von dem vorherigen Business und genau, das ging ja auch schon mal nochmal ein gutes Jahr oder so, glaube ich.
Ich weiß nochmal, wie oder du am Anfang...
Oder zwei oder so, glaube ich, ging es, ja.
Ich weiß auch, wie du am Anfang mal zu mir gekommen bist und hast zu mir gesagt, okay, wir wollen, da fingen die Leute gerade so an, in WhatsApp so Sprachmessages zu
verschicken. Ja, genau.
Das kam gerade so auf. Und ja, du hast zu mir gesagt, so, wir wollen da jetzt einen draufsetzen. Wir wollen jetzt so ein bisschen auf diesen Sprachmessage Trend drauf, das aber stimmt. Wir wollen so Filter anbieten.
Also das die war Leute ganz am schicken Anfang. Ja.
Eine Sprachmessage an einen Kontakt und legen dann einen Filter drauf und klingen dann wie Donald Duck oder Darth Vader. Ja. Und da habe ich sogar noch hier in dem Audioprogramm, mit dem wir jetzt auch gerade den Podcast aufnehmen, habe ich noch geil. So ein bisschen experimentiert für dich damals und so geschaut, wie man halt so einen Donald Duck-Filter irgendwie
das
baut.
Das stimmt,
und
ey.
Das war so ganz am Anfang, ne? Da wolltet ihr noch so ein bisschen so Richtung Messenger gehen richtig, mit dem Projekt, ne?
Richtig, ey, krass. Du hast, wie gesagt, besseres Gedächtnis als ich. Stimmt, wir wollten letztes Mal Richtung Messenger gehen, mit so Voice-Verzerrung.
Ja.
Was ja jetzt mittlerweile jede AI kann oder so.
Ja, klar. Gibt's ja
jetzt genügend Dinger. Haben aber dann nochmal ein bisschen geflippt und haben dann so eher ein bisschen Video-Content gemacht und genau. War, also mir hat es auf jeden Fall wieder auch Spaß gemacht. So ein, was mir halt schon Spaß macht, ist so ein Team zu leiten und zu motivieren so.
Ja.
Und da hatten wir auch so ein paar Junior-Devs, um denen auch zu zeigen, wie das geht und so. Und dann musst du ein bisschen an die Hand legen, an die Hand nehmen und dann so zeigen, hier so und so. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Genau. Aber dann war dann auch irgendwann, wie du jetzt vorhin auch gesagt hast, jetzt erstmal genug der Gründung.
Ja.
Und jetzt einfach wieder back to business, einfach jetzt Freelancer.
Ja. Ihr hattet schon ordentlich aktive Nutzer auch zwischendrin, ne?
Ja,
also
ja,
es war jetzt nicht so
genau.
Flirtshare-Level, nur fünf nee, User oder so, nee. War schon irgendwie vierstellig.
Ja,
oder
ja,
so, ne?
Genau, war schon auch schon vierstellig, aber dann hatten wir auch schon, auch wie du jetzt auch Investorengespräche und so, aber dann, ja, mit Investoren ist ja auch immer so ein Ding, so, ne? Also ich habe einen Freund, der hat es mal gesagt, der sagt so, ja, also bis der Euro aus seiner Tasche in deiner Tasche landet, da geht nochmal richtig viel Zeit. Und erst dann glaube ich's.
Mm.
Und von daher so weiser Mann. Und ist halt immer die Frage, wie viel, was du auch schon vorhin gesagt hattest. Ne? Also du hast ja auch da sehr viel Geld investiert. Und dann wie viel Geld investierst du noch? Und, und bei mir war halt einfach dieser Schalter umgelegt, also weil ich halt als ich Papa geworden bin, dann hat erstmal gesagt, okay, stopp, Pause oder stopp gedrückt auf die ganzen Business-Sache oder die Handbremse dann gezogen, mehr oder weniger, und dann gesagt, okay, jetzt ändern sich meine Prioritäten.
Mhm. Und war es auch ein bisschen so der falsche Zeitpunkt oder das falsche ökonomische Klima für Investorensuche?
Ja,
oder
definitiv.
Habt ihr das sehr
bekommen? Definitiv. Auch jetzt nach Corona und dann die Kriege und alles und das war kein Startup-friendly Environment. Ne? Also das war richtig harter Tobak in den Gesprächen immer. Also es gab mal bessere Zeiten zu gründen und es wird wahrscheinlich auch noch bessere Zeiten wieder geben zu gründen. So, ja. Genau. Alexa, stopp!
Das ist draußen.
Ah, nee, ist das okay.
Ja, wir entschuldigen uns ein bisschen für die Geräuschkulisse hier. Deine Nachbarn machen gerade richtig Party, kann das sein?
Also, ich dachte erstmal, es wäre die Alexa, die gerade noch so läuft. Deswegen habe ich Alexa Stopp gesagt, als ich irgendwie gecheckt habe, das kommt von draußen. Ist da Party oder was?
Ja, keine Ahnung. Wir gehen gleich mal hin, würde ich sagen.
Gleich mal gucken.
Ja, haben wir alles erzählt, was wir erzählen wollen? Oder
ja, also vielleicht können wir auch so nochmal so ein Fazit. So, was waren so, vielleicht nochmal ganz kurz so für dich Sachen, die du für dich mir, oder wo du sagst, das war geil, das war richtig scheiße,
fällt mir
das war nicht
ein,
so gut, das war ganz gut.
Also eine Sache, die ich beim nächsten Mal definitiv anders machen würde,
genau oder so,
ist, also ich habe es als relativ belastend empfunden, mir sozusagen über mein Startup Gedanken machen zu müssen. Und zusätzlich noch um meine persönliche finanzielle Situation.
Okay.
Ja, also dieses Harakiri, ich kündige mein Projekt, ich verkaufe meine Wohnung, ich lebe jetzt 2 Jahre von Ersparnissen. Das würde ich, glaube ich, so nicht nochmal machen, weil du einfach immer an zwei Fronten kämpfst, ne? Und du triffst auch Geschäftsentscheidungen anders und besser, würde ich sagen, wenn du nicht in der Situation bist, dass du persönlich jetzt auf Teufel komm raus damit sofort Geld verdienen musst.
Ja.
Ne? Dann bist du entspannter, dann triffst du bessere langfristigere Entscheidungen, glaube ich. Das heißt, bei einem etwaigen nächsten Versuch würde ich schon von Anfang an sagen, früh Investoren ins Boot holen, die zumindest, sage ich mal, dir deinen Lebensunterhalt, dein Auskommen sichern, ne, Miete, Essen.
Ja.
Und dafür ruhig ein bisschen mehr von der Firma abgeben. Was hast du davon, wenn dir am Ende zwar 90% deiner Firma noch selber gehören, aber du hast dich komplett aufgerieben und hattest schlaflose Nächte, weil du und machst dann auch einen schlechteren Job oder triffst schlechtere Entscheidungen, weil du im Prinzip nicht weißt, wovon du in 6 Monaten leben sollst. So, ne? Von daher würde ich, also bei einem nächsten Versuch würde ich auf jeden Fall früher versuchen, ja, auch für einen größeren Betrag Investoren frühzeitig reinzuholen, um und dafür auch gerne mehr von der Firma abgeben, einfach für diese frühzeitige Sicherheit.
Ja.
Das ist so ein großer Punkt. Den haben wir anders gemacht und auch bewusst anders gemacht. Wir haben uns dazu entschieden, wir haben das komplette erste Jahr selbst finanziert gearbeitet, ohne Investoren, ohne alles. Und dann kam halt der Punkt, wo unser erster Kunde gesagt hat, ja, ihr müsst jetzt aber eine SOC-2-Zertifizierung machen. Wir haben eine Compliance-Richtlinie, wir dürfen nur Software-Vendor nehmen, die SOC-2 zertifiziert sind. Kostet halt 25.000 Euro. So, ja. An dem Punkt war Feierabend für Bootstrap-Finanzierung.
Ja.
Da haben wir den ersten Investor reingeholt. Davor haben wir im Prinzip ja eigentlich fast keine Kosten verursacht. Ja, wir haben, ne, der Marc hat irgendwie aus dem Keller einen alten Server hochgeholt, geil, ja. Der war bei seiner Oma im Keller, da waren schon Schimmelflecken dran an dem Server, geil. An dem Gehäuse so. Ne, und da haben wir halt, dann haben wir für 50 Euro im Monat bei Hetzner, nicht bei Hetzner, keine Ahnung, in einem Rechenzentrum hier nur so einen Rackplatz gemietet, haben den Server da reingeschoben und das war unser erster Prototyp. So.
Ja.
Wir haben halt alles so low budget wie möglich im ersten Jahr gemacht und ja, wie gesagt, ich glaube, das würde ich beim nächsten Mal anders angehen. Würde ich dann schon relativ früh versuchen, Investoren von der Idee zu überzeugen, das Ding zu funden und dann einfach sozusagen aus einer Position der Ruhe heraus das Business dann entwickeln, ohne dass jetzt sofort mein persönliches Wohlergehen daran hängt, ob wir jetzt schnell Umsatz machen oder nicht. Ne?
Ja.
Und du?
Was würde ich anders da machen? Also vielleicht kurz einfach so ein bisschen positiv zu bleiben, also diese ganze Business-Startup-Geschichte, also ich glaube, das ist auch so ein Teil von meinem Charakter, habe ich das Gefühl, so ein bisschen dieses ganze Gründen und so. Es macht mir unendlich viel Spaß, neue Projekte, neue Business, genau, und vielleicht würde ich früher oder später beim nächsten Projekt dann einfach so klares Ziel mir dann auch geben. Sag, hey, okay, ich habe jetzt 1 Jahr oder 2 Jahre. Wenn es bis dahin nichts wird, dann Reißleine ziehen, neue Versuche oder sowas. Bevor du dann da irgendwie Ewigkeiten dahinterherläufst und versuchst und machst und tust oder so.
Ja.
Ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen konkreter an dich selbst, so dass man sich nicht selber so sehr anlügt oder so, ne?
Ja.
Und so sagt, ja, das wird schon. Ah ja, noch ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen.
Ja.
Ja, okay, das lag jetzt daran, das müssen wir jetzt nochmal ein bisschen machen und dann klappt es aber. Ne? Also vielleicht so ein bisschen ehrlicher.
Ehrlicher evaluieren und regelmäßiger.
Ja, ja, genau. Ja. Das ist, glaube ich, halt auch ein bisschen die Challenge, weil wenn wir jetzt kurz die Analogie oder den Vergleich machen zum Freelancing, weil da geht ja sowas nicht. Du kannst ja nicht zum Kunden sagen, ja, nee, jetzt noch mal 2 Monate und dann funktioniert aber das Feature. Sondern wenn der Kunde sagt, irgendwie, du hast 1 Monat dafür Zeit, dann machst du es halt einfach und do or die. Und,
das ist halt weniger experimentell, das ist
ja. Klar, ja. Und genau, aber ansonsten halt, ja.
Ich muss sagen, da, also meine Mitgründer sei Dank, das haben wir tatsächlich, würde ich sagen, relativ gut hinbekommen. Wir haben uns halt immer so Milestones gesetzt. Wir haben gesagt, okay, wir wollen in einem halben Jahr 3 ernsthafte Leads haben.
Ja.
Und in 9 Monaten wollen wir einen unterschriebenen Vertrag und 5 Leads haben. Und ja, ne, so, haben uns immer sozusagen so Teil-Milestones gesetzt und haben dann geguckt, an dem jeweiligen Zeitpunkt haben wir es erreicht. Und wenn wir es verfehlt haben, haben wir es knapp verfehlt oder deutlich verfehlt.
Ja.
Und haben uns dann so gemeinsam gesagt, okay, wenn wir es halt deutlich verfehlt haben, dann hören wir an dem Punkt auf.
Ja.
Ja, und wenn nicht, dann machen wir halt weiter.
So, ja, geil.
Und wir haben uns da schon, also hätte ich jetzt so aus mir heraus auch nicht so systematisch gemacht, aber das hat mein Mitgründer halt mitgebracht und das war schon ein sehr gutes System. So, der hat uns dann auch immer gezwungen, dass wir uns darüber halt Gedanken gemacht haben.
Ja.
Also das
macht durchaus
schon ein gutes System. So.
Macht durchaus Sinn, auf jeden Fall. So, boah, haben wir jetzt...
War eine lange Folge, oder?
Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Wird auch mein Kleiner sagen, der macht dann immer ui.
Ich kann auch nicht mehr sitzen, mein Hintern tut weh.
Ja, das reicht.
Ja.
Würde ich sagen.
Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben euch mit unseren Startup-Stories ein bisschen unterhalten heute.
Vielleicht ein bisschen inspiriert, ein bisschen motiviert, vielleicht ein bisschen in die richtige Richtung gepusht, falls ihr euch selbstständig machen wollt, nicht nur als Freelancer, sondern vielleicht mit einem Business, mit einem Startup. Genau, macht mal, macht nur.
Macht mal, go for it.
Macht mal und zeigt mal.
Alles klar, dann bis in 2 Wochen.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.